Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 440 am Dienstag, später Nachmittag, 17 Uhr, 32 Uhr, zeigt die Uhr im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Stefan Detjen ist am Mikrofon und wir sprechen über das, was sich gestern in Washington abgespielt hat. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, mit der, wie ich sagen würde, bestbezahlten Bodyguard-Truppe, die es hier im Weißen Haus gegeben hat, bei Donald Trump, 5 europäische Staats- und Regierungschefs, die EU-Kommissionspräsidentin, der NATO-Generalsekretär haben den ukrainischen Staatspräsidenten begleitet. Ja, und geschaut, standen bereit für den Fall, dass er nochmal im Oval Office in eine Falle gelockt wird und wie im Februar zuletzt von US-Präsident Trump und Vizepräsident Vance da auf offener Bühne attackiert wird. Das ist dieses Mal anders gelaufen. Und warum das so war, wie das vorbereitet war, was das alles heißt, was sich hinter dem Begriff Sicherheitsgarantien verbergen könnte, der seitdem in aller Munde ist, das besprechen wir in diesem Politik-Podcast und mit dabei sind
Doris Simon, ich berichte und versuche einzuordnen aus Washington und den USA für die Programme des Deutschlandfunks.
Und Klaus Remme, ich bin im Studio Brüssel, grüße euch und beschäftige mich hier vor allem mit der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union und der NATO. In diesem Falle nicht irrelevant.
Ja, fangen wir mal an. Hier in Berlin, seit gestern, wird eigentlich vor allem eines spürbar. Erleichterung. Erleichterung, dass das Ganze nicht in einem Eklat geendet ist, dass das nicht nochmal zu solchen schrecklichen Szenen im Oval Office kam, wie wir sie im Februar gesehen haben, bei dem damaligen Besuch von Zelensky und diesen rüden Attacken des Präsidenten und des Vizepräsidenten. Und dass es nicht zum transatlantischen Bruch gekommen ist. Und der stand, wenn man da reingehört hat, in die Bundesregierung, in die Beraterriege von Friedrich Merz vorher. Naja, ich hatte den Eindruck, die sind da schon mit einem Gefühl hingefahren, das kann auch ganz, ganz fürchterlich enden. Und vor dem Hintergrund heute hier in Berlin eigentlich Erleichterung und offene Zufriedenheit. Das ist super gelaufen, erzählen die. Wie seht ihr das, Doris?
Also hier aus der amerikanischen Perspektive, jedenfalls rund um das Weiße Haus, ist man auch recht angetan eigentlich von diesem Besuch. Und es war ganz interessant, ein Berater wurde zitiert in, ich glaube, es war Politico, mit den Worten, ja, klar, wenn da 7 europäische Führer kommen, das ist schon anstrengend, aber es sei ein gutes Gespräch gewesen und eine gute Atmosphäre. Man war auch auf amerikanischer Seite etwas erstaunt, wie gut das alles gelaufen ist und insbesondere auch das Gespräch mit Zelensky. Und das, was wir gesehen haben, was man sieht, ist ja nicht immer das, was wirklich passiert. Aber was wir sehen konnten bei dem Treffen Zelensky-Trump vor der Erweiterung mit den Europäern, war, ja, dass da nicht nur durch Zelenskys Danke, Danke, Danke und die Tatsache, dass er ein Jackett getragen hat, dass da ein neuer Ton war, dass wirklich auch von Trump aus eine andere Bereitschaft mit dem ukrainischen Präsidenten anständig zu verfahren. Selbst J.D. Vance hat relativ normal freundlich, wie man das eigentlich mit Staatsgästen tut, reagiert in dieser Situation. Und wie gesagt, das war auch kein Fake. Da hieß es auch anschließend aus der Umgebung des Präsidenten, nein, das sei wirklich diesmal eine gute Atmosphäre und ein gutes Gespräch gewesen. Und das 3 Tage nach diesem furchtbaren Gipfel in Alaska. Also das muss man immer in diesem Kontrast sehen, wo nicht nur die Europäer den Eindruck hatten, dass der US-Präsident jetzt zum Pressesprecher von Wladimir Putin geworden ist.
Ja, also ich beneide die europäischen Staats- und Regierungschefs nicht um diesen Bündnispartner, den sie da in Washington vorfinden, mit dem sie es zu tun haben. Und ich würde es Trump auch abnehmen, zu sagen, da hat eine konstruktive Atmosphäre stattgefunden. Man hat sich an Punkten abgearbeitet, man hat konstruktiv diskutiert. Denn im Prinzip würde ich sagen, es ist die Fortschreibung einer in Anführungszeichen Harmonie, die sich gebildet hat während des NATO-Gipfels in Den Haag im Juli, der überraschend gut gelaufen ist, der Trump einen Erfolg geliefert hat, garniert mit einer Rhetorik, die ihm passt, vorangetrieben durch Mark Rutte und Ich entsinne mich sowohl in den Abschluss-PKs wie auch auf dem Flug zurück. Und dann immer wieder zeigte Trump sich beeindruckt von diesen europäischen Staats- und Regierungschefs und sagte, das habe ich so nicht erwartet. Da habe ich mich ein bisschen geändert in meiner Sicht auf die Dinge. Und ja, wir werden denen helfen. Motiv jetzt mal beiseite gestellt. Das lautete, weil das meine Freunde sind. Aber das ist ja jetzt egal. Insofern war das folgerichtig, Stefan. Aber es gab natürlich das Wechselbad der Gefühle. Es war das, was Doris angesprochen hat. Es gab Anchorage, es gab Alaska, es gab diese Bilder, die für Merz verstörend waren und für seine Kollegen wahrscheinlich nicht sehr viel weniger. Und dass man es geschafft hat, hier einen Schritt wegzutun vom Bruch des transatlantischen Verhältnisses. Ich glaube, das macht die große Erleichterung aus, die wir heute in Europa fast übereinstimmend hören.
Und ja. Ich glaube, Klaus, Entschuldigung, du liegst genau richtig mit diesem Punkt, mit dem Verweis auf den NATO-Gipfel. Denn dieser Präsident, das wird ja oft gesagt und es stimmt, er ist transaktional. Und das ist so ein bisschen nach dem Motto, wer zahlt, schafft an. Und dieser NATO-Gipfel, wo die Europäer endlich nach vielen, vielen Jahren, vor allem auch so große Länder wie Deutschland, gesagt haben, okay, wir machen jetzt ernst, wir geben jetzt richtig viel Geld aus für unsere Sicherheit, wir nehmen die Ukraine auch als unser europäisches Thema endlich wirklich an, auch mit Geld. Das hat Trump beeindruckt und das ist der Credit. Das ist das, was den Europäern jetzt auch erlaubt hat, eben hier natürlich in der üblichen Trump-Form, du hast es angesprochen, das mögen viele Leute furchtbar finden, dieses, ach, großer Trump, du machst die Dinge ganz toll, vielen Dank. Aber egal, ihre Anliegen darunter, in welcher Form auch immer, doch klar genug vorzubringen. Und das imponiert ihm und es imponiert ihm auch, dass sie alle gekommen sind und zum Beispiel früher, der hat ja kein gutes Wort für die Kommissionspräsidentin gefunden, niemals. Das hat sich auch geändert. Das hat vielleicht auch mit den Zollverhandlungen zu tun, aber er hat eben begriffen, dass das nicht irgendwelche Hanseln aus kleinen Ländern irgendwo in der Welt sind, sondern dass sie schon was darstellen. Und dass er natürlich auch noch einen persönlichen Draht entwickelt hat zu manchen dieser sieben. Ich nenne mal ganz besonders Mark Rutte und Alexander Stubb aus Finnland, aber auch Keith Starmer zum Beispiel. Das ist bei Trump absolut wichtig, denn du hast es eben auch kurz angesprochen, das persönliche Element, das sehen wir ja auch immer bei dieser Wahnsinnsbewunderung für Wladimir Putin, das persönliche Moment, das spielt am Ende vielleicht die größte Rolle.
Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wenn der Trump auf die Welt schaut, dann sieht er die Welt in ihrem Idealzustand als eine Welt von lauter Nationalstaaten mit ihren starken Führern, die alle das berechtigte Streben haben, in dieser transaktionalen Denkweise, die du geschildert hast, Doris, das Beste für ihr Land herauszuholen. Und dann entsteht im Ergebnis das, was die Wirtschaftswissenschaftler so ein Pareto-Optimum nennen. Also jeder strebt zur Maximierung des eigenen Glücks. Und wenn das halbwegs friedlich abläuft, dann sind am Ende alle maximal glücklich. Das ist dieses Pareto-Equilibrium, das Wirtschaftswissenschaftler kennen. Und was da nicht drin vorkommt, ist sowas wie eine Europäische Union. Dass Nationalstaaten in einer Mischung aus eigenem Nationalinteresse leben, das ja in der EU ständig sichtbar, du erlebst das jeden Tag, Klaus, weiter besteht, aber gleichzeitig diese Strukturen und dieser Anspruch und diese Wirklichkeit von Gemeinsamkeit besteht. Und das ist ja nicht nur einfach eine Struktur, ein Ideal, sondern das ist auch eine Erfahrung, gemeinsam aufzutreten, sich in solche Positionen, in solche Verhandlungssituationen zu begeben. Und das fand ich jetzt interessant, weil ich am Anfang dachte, dieses Gesprächsformat, das da stattfindet, diese Europäer, die da hinkommen, mit dem NATO-Generalsekretär, da gibt's ja keinen klaren Anführer. Wer ist da eigentlich der Chef von dem Ganzen? Friedrich Merz, der immer gesagt hat, ich übernehme eine Führungsrolle. Emmanuel Macron, der sie sowieso gerne haben will. Die EU-Kommissionspräsidentin. Also das war alles nicht ganz klar. Und ich dachte, das ist jetzt eine echte Bewährungsprobe für diese Europäer. Das kann echt schiefgehen, wenn da jeder die Nummer eins sein will. Dann reden die kreuz und quer. Und Trump hat genau das Bild von Europa, das er sich vorstellt und wo er denkt, na, die spiele ich jetzt erstmal sauber gegeneinander aus. Und dann ist was ganz anderes passiert.
Und was natürlich auch dazu kommt, du hast recht, ich beobachte das hier jetzt seit 3 Jahren. Und was natürlich völlig fehlte, war eine sorgfältige, zeitaufwendige Abstimmung und Vorbereitung der Europäer. Ausgangspunkt, Auslöser waren sicher die Bilder aus Anchorage. am Freitagabend, als klar wurde, wir müssen hier, so habe ich es heute formuliert, einen Kontrapunkt setzen zu dem, was Trump und Putin sich dort in Anchorage geleistet haben. Also nicht etwa nur über die Köpfe der Ukrainer hinwegzureden, sondern auch über die Köpfe der Europäer. Und diese Vorbereitung, die musste praktisch in einem völlig ungewöhnlichen Tempo nachgeholt werden. Das ist gelungen, aber mich würde interessieren, Stefan, wenn wir das vielleicht einfach am Beispiel von März mal durchspielen, was das bedeutet hat. Also Einladungspraxis, Pressebegleitung, all das binnen weniger Stunden auf die Reihe zu stellen. Weißt du, wir erzählen ja hier im Podcast häufig von Begleitungen. Steffen Wurzel ist gerade mit Wadefuhl unterwegs. Du bist häufig genug beim Kanzler mit dabei. Wie war das diesmal? War das ad hoc? War das spontan? Oder was kannst du uns erzählen?
Das war's. Ich kann das erzählen. Also sozusagen in Klammern jetzt anekdotisch. Ich war tatsächlich, als das losging, war ich in Südfrankreich. Ich hatte eine Zeit in Marseille verbracht und da einen Sprachkurs gemacht und von dort die Geschichte in Alaska mitbekommen. Und auf dem Rückflug am Flughafen in Marseille am Sonntagmorgen bekam ich mit, was am Montag sich da anbahnt. Und dann stand ich mit dem Bundespresseamt, mit dem Büro des Regierungssprechers in Kontakt und bekam mit, da gibt's die Möglichkeit, dann wahrscheinlich mitzufliegen. Und dann bekam ich aber auch die Information, das erklärt sich am frühen Nachmittag. Da war ich gerade bei einer Zwischenlandung und dann hieß es, also man muss am nächsten Morgen um 5 am Flughafen in München sein mit seinem Reisepass mit amerikanischem Visum. Und da ist mir klar geworden, das schaffe ich gar nicht, denn ich lande erst so spät am Abend in Berlin wieder, dass das auf keinem Weg möglich ist, so früh in München dann zu sein. So überraschend war das. Das war wirklich die kurzfristigste Reisevorbereitung, die ich da mitbekommen habe. Und habe dann auch entschieden, okay, also das begleite ich jetzt von Berlin aus. Wir hatten dann Möglichkeiten, auch danach dann mit den Akteuren in der Bundesregierung in Kontakt zu sein. Also wir wurden gebrieft, der Informationsfluss war nicht schlecht. Auch von unterwegs bekamen wir Informationen. So war das von der journalistischen, praktischen Seite. Also ich fühle mich auch hier jetzt nicht ganz schlecht informiert. Ich würde aber, Klaus, an einer Stelle dem Bild widersprechen, das du eben gezeichnet hast, dass die erst danach Alaska reagieren konnten. Das habe ich auch aus der Ferne mitbekommen, dass die Bundesregierung sich schon vor dem Alaska-Gipfel bemüht hat, diesem Bild entgegenzutreten, das wir in den Medien gezeichnet haben. Also da sitzen Trump und Putin zusammen und die Europäer sind weit weg und haben damit nichts zu tun. Die haben schon vor Alaska angefangen, sehr, sehr intensiv sich in Europa abzustimmen und darauf vorzubereiten, dass sie gesagt haben, also wenigstens danach müssen wir so bald wie möglich an den ran. Und zweitens standen sie sehr intensiv auf der Beraterebene mit den Amerikanern in Kontakt. Von der Bundesregierung ist das Günther Sauter, das ist der außenpolitische Berater des Bundeskanzlers. Das ist ein erfahrener Diplomat, der war vorher interessanterweise politischer Direktor im Auswärtigen Amt. Du kennst das, Klaus, weil du da auch lange berichtet hast. Das ist eine Schlüsselfigur im Auswärtigen Amt, also damals noch unter Annalena Baerbock. Und den zieht sich der Merz jetzt, weil der eben vernetzt, erfahren ist, ins Kanzleramt als außenpolitischen Berater. Und Sauter war schon vor dem Alaska-Gipfel engstens, ich glaube, er war auch selber in Washington, in Kontakt mit seinen Ansprechpartnern im Weißen Haus. Ich glaube, der hat auch mit Witkoff persönlich Kontakt gehabt. Und insofern haben die das vorbereitet, mehr als das im öffentlichen Bild von diesen Europäern, die da nicht am Tisch sitzen, gezeichnet worden ist. Und insofern war das, glaube ich, eine Dynamik, an die dann anknüpfen konnten. Und wo dann aber in der Tat am Sonntag das losging, in einer Entwicklung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, wer da eigentlich was angestoßen hat, wo dann von Trump eine Bemerkung kam, also Zelensky kommt und wer will, kann auch noch dazukommen. Und dann schien mir, ich weiß nicht, ob du das schildern kannst, Klaus, eine Situation zu entstehen, wo auf einmal immer mehr gesagt haben, ja, dann will ich aber auch dabei sein. Und dann war das auch einmal diese große Prätorianergarde, die sich da um den Zelensky geschart hat.
Naja, und ich sage immer, sie ist gar nicht so groß, wenn man sich die EU als Ganzes anschaut, ja, und die Zahl der Staats- und Regierungschefs, die ein legitimes Interesse hätten, mit am Tisch zu sitzen, die zu Hause bleiben, in Anführungsstrichen, mussten, dann muss ich sagen, ist das da das absolute Minimum gewesen. Viele beklagen, dass Polen nicht mit am Tisch gesessen hat. Polen, das eigentlich auch im kleinen Kreis in Besprechungen mit Trump in den letzten Wochen, wenn es um die Ukraine ging, mit dabei gewesen ist. Es erklärt sich möglicherweise durch innenpolitische Rivalitäten zwischen Donald Tusk, dem Regierungschef, und dem neuen Präsidenten Navrocki, die sich alles andere als grün sind. Es gibt ein zweites Argument, das ich gehört habe, dass Navrocki ohnehin am 3. September seinen Antrittsbesuch im Weißen Haus macht und die Gelegenheit hat zum persönlichen Austausch mit Donald Trump. Aber die Gruppe selbst ist in der Zusammensetzung, und das haben wir ja eben schon kurz angerissen, bestimmt gewesen durch eine gute, positive Chemie zum amerikanischen Präsidenten. Anders wäre die Präsenz des finnischen Präsidenten Stubb eigentlich nicht zu erklären, der sich da als Vertreter, wie er gestern sagte, eines kleinen Landes mit langer russischer Grenze bezeichnet hat. Ja, das stimmt, begründet allerdings noch nicht seine Präsenz in diesem Fünfer- oder Sechser-Club. Und viele andere, das kann man schnell durchdeklinieren. Du hast es auch schon erwähnt, wo Friedrich Merz alleine nach Washington fliegen zu lassen, das würde Emmanuel Macron nicht in den Sinn kommen. Und wo Berlin und Paris dabei sind, sagt Rom, hier, wir sind's auch, da sind wir schon drei. Der Brite versteht sich von selbst. Und Giorgia Meloni ist natürlich auch eine Person, die sich guter Beziehungen zu Donald Trump rühmt. Also die Zusammensetzung als solche schnell erklärbar. Und ich finde die Vorbereitung einfach extrem gelungen, weil sie unter großem Zeitdruck feststand. Wenn wir die öffentliche Runde gestern beobachtet haben, dann war klar, dass hier eine gewisse Rollenverteilung ganz wichtig gewesen ist, die im Vorfeld in Zusammenhang mit Zelensky stattgefunden hat. Man hat sich vorher zusammengesetzt, noch in Washington, in der ukrainischen Botschaft, und hat abgesprochen, wer sagt was? Und da gab es Stichworte wie typischer Fall von der Leyen, die Kinder ansprach und das zu ihrem Thema machte, in Verbindung mit Melania einen persönlichen Winkel gefunden hat, um Trump zu gewinnen. Da war das Thema Waffenstillstand, das Friedrich Merz besonders offensiv vorgetragen hat, unterstützt durch Macron. So hatte jeder seinen Punkt, und diese Vorbereitung, glaube ich, war wesentlich.
Ja, und ich würde auch sagen, es wäre nicht gut gewesen, wenn nur ein oder zwei dahin gefahren werden. Eben genau wegen dem, was du jetzt geschildert hast. Denn die Rollen waren wirklich ausdefiniert. Der Merz kam im Mittelfeld mit seiner relativ klaren und wenig schmeichelumflorten Aussage, wir brauchen eine Waffenruhe. Das entspricht, glaube ich, auch hier so der Erwartung, wie ein Deutscher in so einem Kreis dann auftritt, ne? Klare Sprache, straight talking. Du hast Ursula von der Leyen, ich als Großmutter und Mutter. Sie benutzte die Worte, die Donald Trump immer benutzt. Stop the killing. Das war eine ganz andere. Meloni eben, die auch das Ohr von Trump bei vielen Gelegenheiten hat. Rutte, der mit der NATO natürlich nochmal einen ganz anderen Winkel in der Geschichte hat. Und natürlich wegen seines besonders guten Verhältnisses. Am Ende war das wirklich besser, auch wenn man am Anfang vielleicht fürchten konnte, oh Gott, wird das ausgehen wie mit den sieben Zwergen. Am Ende war das besser, dass es eben so viele waren. Das ist mein Eindruck jedenfalls.
Und zur Vorbereitung gehört dann sicherlich auch, daran will ich auch nochmal erinnern, der Besuch von Friedrich Merz bei Donald Trump im Frühjahr. Da war ich ja auch dabei und habe auch hier im Podcast gesagt, das war einfach sehr gut eingefädelt. Das war eine sehr gute sozusagen Choreografie, was der Merz da gemacht hat. Der hatte sich sehr gut vorbereitet darauf, auf diese Szene, auf diese Trump-Show im Oval Office, wusste ich, lass den Trump jetzt reden und setzt dann aber gezielt den Punkt. Und dieser Punkt, den er da gesetzt hat, der war ja an einer Stelle ganz klar gesetzt. Amerika hat eine historische Rolle gespielt im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, für die Freiheit unseres Landes, Deutschlands, für den europäischen Kontinent. Und jetzt unter Ihrer Führung, Herr Präsident, kann die USA noch einmal eine solche historische Rolle spielen. Im Grunde knüpfen die Europäer die ganze Zeit an diesen Appell an die Rolle Amerikas und die Stärke, an das Führungsego Donald Trumps an. Und das ging dann auch dahin, an die Fähigkeit von Merz, einerseits rhetorisch auch präzise solche Punkte zu setzen, aber dann mit diesem Donald Trump auch so eine Bro-Sprache zu beherrschen. Also da im Oval Office gab es so eine Szene, wo der Trump den Merz dann so aufs Knie geklopft hat von der Seite her, und ich mir dachte, also das muss man sich mal bei Scholz vorstellen, wie der zusammengezuckt wäre, und gar bei Merkel. Der Merz kann das, und genauso steckt der dann jetzt weg, wenn der Trump jetzt bei dieser Begegnung kommt und erstmal sagt, er fängt die Sonnenbräune von Merz im Gesicht so klasse. Das war ja, ist skurril, das ist aber wichtig, damit kann der umgehen. Genau, reagieren. Ganz genau. Da darf man dann nicht zusammenzucken, Grimasse ziehen, Augen rollen oder so, sondern das muss man dann so machen, wie der Merz das da kann.
Okay, wir sollten uns, glaube ich, dann jetzt doch dem Argument zuwenden, derer, die skeptisch auf den gestrigen Abend geblickt haben, indem sie sagen, gehen die Europäer dem Trump hier möglicherweise erneut auf den Leim und müssen wir uns morgen oder übermorgen auf die nächste Enttäuschung einlassen? Was ist denn in der Substanz vereinbart worden? Ist man wirklich weitergekommen oder ist das Argument, Schlimmeres wurde verhindert, das, was übrig bleibt vom gestrigen Abend? Was meint ihr?
Also ich würde mal sagen, als allererstes zu deinen, müssen wir uns auf weitere Enttäuschungen gefasst machen. Na klar, bei Donald Trump ist das immer eine Momentaufnahme, was kommt. Er hat seine Grundeinstellung, ich nenne das Default-Modus, das ist die Bewunderung, die Nähe zu Autokraten, zu Diktatoren, den starken Männern und darunter fällt an erster Stelle Wladimir Putin. Das ist immer der Default-Modus. In den wird er immer zurückkommen, egal was er sonst macht und tut und sagt. Und deswegen, ja, es ist für den Moment. Aber die Europäer haben ja auch dazu gelernt jetzt in den 6 Monaten Trump 2. Die haben dazu gelernt, dass das eben so ist. Und dass sie dranbleiben müssen und wie Stefan eben geschildert hat, eben, dass die Arbeit ständig fortlaufen muss, die Kontakte fortlaufen müssen und dass man natürlich in Form und Art und Weise dieser Kontakte darauf eingeht, was im Trump White House gewünscht ist. Das mal vorneweg. Ansonsten würde ich sagen, die Europäer und Zelensky haben es geschafft und das ist jetzt nicht klein, das ist nicht trivial. Innerhalb von 3 Tagen eine neue Seite aufzuschlagen. Denn wie gesagt, das Treffen Alaska, der rote Teppich, ja, da fällt einem wenig zu ein. Es war wirklich eine Katastrophe. Und was danach kam auch, nämlich dieser Druck auf Zelensky, du musst jetzt Zugeständnisse machen. Du bist derjenige, du Opfer bist derjenige, der Zugeständnisse machen muss. Und zwar ganz schnell. Du bist das Hindernis auf dem Weg zum Frieden. Nichts anderes waren die ganzen Posts und Äußerungen, die von Trump in diesem Zusammenhang kamen. Und übrigens auch von Witkoff, dem Sonderberater, der ja sowieso diesen, ich sag mal, Putin-umflorten Blick hat, der am Sonntag noch gesagt hat, ja, wir müssen am Montag über Donetsk sprechen. Ne? Also, das ist nicht passiert. Und ich kann das nicht anders als einen wirklichen Erfolg bezeichnen. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht bei nächster Gelegenheit wiederkommt. Aber es ist im Augenblick nicht das allererste. Gut, Trump hat heute am Dienstag in Fox and Friends, einem der ihm wohlgesonnenen Sender und Shows, gesagt, ja, der Zelensky müsse Zugeständnisse machen. Aber ja, das wissen wir alle. Die Sache ist, was die Europäer auch geschafft haben, und bei Europäern meine ich natürlich auch Präsident Zelensky, ist, dass sie das Moment verschoben haben. Es ist jetzt nicht mehr Zelensky, der reagieren muss in irgendeiner Form, sondern jetzt liegt das Ganze erstmal bei Wladimir Putin, weil dieser Gipfel mit dem US-Präsidenten, der mit Putin telefoniert hat, die Botschaft hat, jetzt ein Zweiertreffen. Wir sehen ja schon, dass der Kreml sich da so ein bisschen bedeckt hält, dass da die Rede von ist, dass die üblichen Delegationen treffen zwischen Ukrainern und Russen, dass man die vielleicht aufwerten kann. Das klingt für mich jetzt noch nicht so, okay, wir machen einen Gipfel mit Zelensky. Insofern hat sich da was verändert, was natürlich nicht heißt, dass riesige Dinge erreicht worden sind, Stichwort ja. Waffenstillstand, Stichwort Sicherheitsgarantien.
Darf ich euch beiden eine Frage stellen, die mich manchmal umtreibt, nämlich ob wir in diesem Prozess, in diesem Stadium des Prozesses möglicherweise doch unser Bild von Donald Trump korrigieren müssen. Ob wir anerkennen müssen, so wie er das ja gerne würde, dass er derjenige ist, der jetzt eine Dynamik in diesen ganzen Prozess reingebracht hat. Und dass das, was du geschildert hast, dieser von uns aus bizarr wirkende Empfang von Putin in Alaska mit den Zugeständnissen, dieses Hin und Her irrlicht dann auch, also unmittelbar vor dem Treffen mit Zelensky, dann auf Truth Social, auf seinem sozialen Medium, dann nochmal diese heftige Kritik an Zelensky, dass das alles sozusagen aus der Sicht des Dealmakers zu dieser strategischen Ambiguität des Trumpschen Handelns gehört, mit dem er aber alle Beteiligten zwingt, sich zu bewegen. Und die Europäer haben sich bewegt. Vom Anzug, den der Zelensky trägt, bis hin zu diesen Anstrengungen, die die Europäer unternehmen. Und sozusagen im Großen und Ganzen steht ja jetzt etwas im Raum, was dem Fahrplan von Trump entspricht. Nämlich das Ganze läuft auf Friedensverhandlungen zu. In welchem Format, ob zuerst bilateral Putin-Zelensky und wann die Europäer mit dabei sind und ob da dann Waffenstillstand, ja oder nein. Aber sozusagen hat Trump recht oder haben die Freunde und Bewunderer von Trump recht, wenn sie sagen, ihr Kritiker habt euch getäuscht. Das ist der Mann, der diesen ganzen Prozess jetzt mit seiner Chuzpe, mit seiner Unverfrorenheit, aber mit seinem ganzen nüchternen Dealmaking in Gang gebracht hat.
Also ich bin nicht bereit, dieses Bild zu revidieren, denn ich weiß schlicht zu wenig über die Motive dieses Präsidenten. Es ist sehr gut möglich. Wir wissen es einfach nicht, was hinter verschlossenen Türen in Alaska besprochen wurde. Wir wissen nicht, mit welcher Einsicht Donald Trump aus diesem Gespräch mit Putin herausgekommen ist. Wir wissen, dass das Programm relativ deutlich eingekürzt wurde. Eine mögliche Erklärung ist, dass Donald Trump schnell eingesehen hat, dass er mit diesen Zielen gegen diesen russischen Präsidenten nicht wirken wird können und auf der Suche ist, die Verantwortung für ein Scheitern dieser Mission auf möglichst viele Schultern und nicht auf seine zu verteilen. Das könnte eine Erklärung für sein Verhalten sein. Dass dies ich habe ein Bild von Donald Trump, das etwa so aussieht, dass das ein Autokrat ist, der am liebsten unter Autokraten ist, der ausschließlich auf eigene Rechnung operiert, der mit Sicherheit nicht das Wohl der Europäer im Auge hat und dafür bereit ist, Opfer zu bringen und Konzessionen zu machen. Und dieses Bild, das sehe ich im Moment noch nicht erschüttert. Wenn man ganz böse ist, kann man sagen, dass wir sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf ein Thema richten, das sehr wenig Aufmerksamkeit lässt für das, was gerade innerhalb der Vereinigten Staaten vor sich geht. Etwas, das in einer normalen Sommerpause vermutlich tagtäglich für fette Schlagzeilen sorgen würde.
Ja, ich würde sagen, wie man sagt, for all the wrong motives, für Motive, die absolut nicht im Sinne der Europäer sind, sehe ich schon eine Schnittmenge gerade bei den Sicherheitsinteressen der Europäer und natürlich vor allem der Ukraine auch und bei den Interessen von Donald Trump, die nicht unbedingt, wie Klaus zu Recht sagt, die Sicherheitsinteressen der Europäer sind. Trump, das wissen wir alle und so banal das klingt, er möchte den Friedensnobelpreis. Und da ist die Schnittmenge. Das ist das, was ihn dazu bringt, hier, wie er das sieht, Dinge in Bewegung zu bringen. Und im Moment ist das etwas, was der Ukraine und den Europäern nutzen kann.
Doris, wie lange das anhält? Ja, darf ich mal unterbrechen an der Stelle? Dieses Bild, der Trump, dem geht es nur um den Friedensnobelpreis. Das wird immer wieder gezeichnet. Und mein Verdacht ist, dass das zu simpel ist, dass das ein Motiv sei. Es gibt diese Bemerkung von ihm, ich hätte den verdient und ich müsste ihn längst bekommen, aber diese komischen Europäer geben ihn mir nicht. Ich weiß es. Und Bolton, sein ehemaliger Berater aus der ersten Amtszeit, sagt das auch, dass das ein Motiv ist. Aber ist es nicht, unterschätzen wir ihn nicht, wenn wir ihn darauf reduzieren? Ich habe ja am Anfang dieses Bild gezeichnet von dem Mann, der dieses sozusagen wirtschaftswissenschaftliche Pareto-Optimum anstrebt, in dem schon ein sicheres, stabiles, als Handelspartner geeignetes Europa eine Rolle spielt, der doch schon weiß, der die Handelsbilanzen mit Europa kennt und die neben die mit Russland setzen kann und sagen kann, Europa ist wichtig als Markt, als Kunde und so weiter für uns. Also nochmal, machen wir ihn uns nicht zu einfach manchmal.
Also das mag ein Argument sein, aber ich glaube nicht, dass das entscheidende Argument ist. Was ein stärkeres Argument ist und was ich auch immer sage, wenn ich danach gefragt werde, ist, dass ich ihm abnehme, dass er will, dass das Töten aufhört. Er ist dann in vielen Dingen auch ein emotionaler Mensch, was man oft merkt. Deswegen ja auch der emotionale Appell gestern in der Runde. Und es ist alles schwer zu verstehen, finde ich, wie Donald Trump denkt und funktioniert. Aber das ist, glaube ich, noch ein stärkeres Motiv. Dieses Motiv, ach, ich brauche ein ordentliches, sicheres, starkes Europa, weil wir Handel machen. Also ich bin da nicht so sicher.
Ich würde deinen Zweifeln zustimmen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, aber vielleicht ist es so, dass diese Sehnsucht nach einem Friedensnobelpreis wirklich in den Grundzügen bestimmend ist für die Handlungen dieses Präsidenten. Aber was ich sagen will, ist, wenn du ihm das Motiv Stop the Killing abnimmst, dann ist natürlich schwer zu erklären, warum er in Sachen Waffenstillstand eine 180-Grad-Kehrtwende hingelegt hat, nicht? Denn, und das stärkt eigentlich meinen Verdacht, dass da in Anchorage etwas passiert ist, von dem Trump annehmen musste, das ist eine Hürde, die werde ich nicht überwinden können in Gesprächen mit Putin, und hat da eine Kurswende hingelegt. Die Europäer haben das versucht nachzuvollziehen, aber es total nachzuvollziehen hieße wirklich alle Glaubwürdigkeit aufzugeben. Das erklärt die Intervention von Friedrich Merz. Diese beiden Stichworte, Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien, das sind ja nun die beiden Codewörter, um die sich in den nächsten Wochen alles drehen wird. Ich glaube, die müssen wir näher beleuchten. Der fehlende Waffenstillstand ist sicher ein Manko aus Sicht der Europäer. Ich wäre gespannt, was ihr sagt, ob es da Chancen gibt, hier nachzulegen und darauf zu drängen. Und was die Sicherheitsgarantien angeht, da merken wir ja heute im Verlauf des Tages, wir haben jetzt viel zurückgeschaut, dass die Europäer diesen Faden, diese vage Zusage einer Beteiligung der Amerikaner, wenn es um Sicherheitsgarantien angeht, sofort aufgenommen haben. Denn das ist das, was sie brauchten, um selbst in Bewegung zu geraten. Das erklärt die Diskussion in Deutschland über mögliche Truppen. Das erklärt heute das Debriefing sowohl im Kreis der Koalition der Willigen wie auch dann beim Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Das erklärt die sofortigen Stellungnahmen von Macron in dieser Frage, der seit Monaten darüber nachdenkt. Das erklärt die Bemerkung von Antonio Costa heute nach den Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs, dass die Ukraine militärisch stärker unterstützt werden muss. Stichwort Stachelschwein. Hier muss ein Land hochgerüstet werden, etwa für den Fall, dass Putin sagt, also wir können alles Mögliche vereinbaren, aber westliche Truppen, NATO-Truppen in der Ukraine, das wird es mit mir und mit uns nicht geben. Die Alternative ist, das Land so hoch zu rüsten, dass ein erneuter Angriff auf die Ukraine aussichtslos ist. Diese beiden Wörter, die müssen wir wirklich noch ein bisschen unter die Lupe nehmen.
Das ist richtig. Ich will nur noch mal eins sagen. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Trump-Versteher. Nur er selber hat ja über seine Methode gesprochen, zu Dinge zu erreichen, Ziele zu erreichen. I keep pushing, pushing until I get what I want. Also ich drücke und dränge, bis ich das kriege, was ich will. Und dann hat er aber auch gesagt, wenn ich es nicht kriege, naja gut, dann gehe ich einen Schritt zurück und schaue. Und das kennen wir ja zum Beispiel aus den ganzen Zollverhandlungen auch, dass er eben nicht immer die Dinge wahrmacht, mit denen er gedroht hat. Das haben wir jetzt auch erlebt. Das Stichwort Sanktionen, das fällt überhaupt nicht mehr. Ich habe das die ganzen Monate schon gesehen. Es gibt dieses von Demokraten, Republikanern im Senat ausgearbeitete Sanktionspaket. Der Trump geht und will da nicht dran gehen. Und wenn wir das sehen, irgendetwas, wir wissen es alle nicht, ist in Alaska passiert, wo er verstanden hat, nee, Waffenstillstand, da verkämpfe ich mich, da habe ich keine Chance. Und Trump verkämpft sich nicht, ne? Weil er natürlich nicht als derjenige, der verliert, dastehen will. Und dann ist das Thema einfach kein Thema mehr von der Sekunde an. Das ist seine Art, mit einer Niederlage umzugehen. Und der Putin ist halt aus härterem Holz geschnitzt als er. Das mal vorneweg. Und ich gebe dir recht, das Entscheidende wird sein, was steckt in den Sicherheitsgarantien.
Ja, ich würde das mal abschichten. Erstens gleich zu dem Stichwort Sanktionen, da zeichnet sich von hier aus ein anderes Bild. Da würde ich gleich nochmal was dazu sagen. Aber ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal auf diese zwei Zentralbegriffe, die der Klaus eingeführt hat, an die er uns erinnert hat, nämlich Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien. Und das erste ist natürlich Waffenstillstand. Das ist das, was sich hier auch sehr deutlich gezeichnet hat. Da hat Friedrich Merz dann am deutlichsten, wir haben das erwähnt, in der öffentlichen Teil der Begegnung und nach dem, was ich weiß, auch danach nochmal im Gespräch mit Trump, deutlich gemacht, wir Europäer meinen, es muss diesen Waffenstillstand geben. Da hat er den Dissens mit Trump deutlich markiert. Und die Haltung, die Merz auch danach in der Pressebegegnung in Washington nochmal deutlich gemacht hat, die heute hier nochmal in Berlin deutlich gemacht worden ist. Der Waffenstillstand muss die Voraussetzung für das sein, was Trump ja als nächstes will, nämlich das bilaterale Treffen zwischen Volodymyr Zelensky und Wladimir Putin. Es wird im Moment darüber geredet, wo dieses Treffen stattfinden könnte. Die Rede ist von der Schweiz, die ja schon signalisiert hat, wir würden Putin trotz des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs freies Geleit geben. Es ist auch von der Türkei die Rede gewesen. Früher haben sich mal arabische Staaten angeboten. Man wird darauf drängen, dass das in Europa stattfinden kann. Aber die Voraussetzung aus Berliner und europäischer Sicht ist, dann muss es einen Waffenstillstand geben, zumindest für die Dauer dieser Gespräche. Und das ist die Messlatte, die man Putin jetzt zunächst mal hinlegt.
Aber habt ihr Zelensky auch so verstanden? Ich lese und höre und meine ihn auch so gehört zu haben, dass das bilaterale Treffen durchaus ohne Vorbedingungen eine Möglichkeit ist. Wenn das so ist, dann ist es etwas schwierig für die Europäer zu sagen, Leute, so könnt ihr euch aber nicht treffen. Und Zelensky sagt,
Das ist das Interessante, Klaus, dass dieser Dissens möglicherweise nicht nur mit Trump ist, sondern dass das auch eine Diskussionslinie mit Zelensky ist. Und die Europäer versuchen, dem Zelensky nahezubringen, darauf musst du beharren. Du kannst nicht mit dem Putin an einem Tisch sitzen, während Putin gleichzeitig Drohnen und Raketen auf dein Land abschießt. Das wird die Argumentationslinie sein. Darauf werden die beharren. Und zwar, weil es für sie der erste Test für die Ernsthaftigkeit von Putin ist. Und an der Stelle vielleicht auch mal zum Stichwort Sanktionen, hat sich für mich jetzt heute im Laufe des Tages ein Eindruck nochmal verfestigt nach den Gesprächen, die ich hier führen konnte. Sozusagen die zugespitzte Beobachtung würde heißen, die Europäer lassen sich im Augenblick darauf ein, um den Trump bei Laune zu halten, um ihn bei der Stange zu halten, dieses zugespitzt gesagt Theater von Friedensverhandlungen mitzuspielen, weil der Trump das will. Was die Europäer aber eigentlich wollen, ihr Ziel ist es, den Trump bei der Stange zu halten, und zwar militärisch. Da wissen sie, brauchen wir ihn, damit sich die Ukraine verteidigen kann zunächst mal. Denn die Europäer haben massive Zweifel dran, dass der Putin sich ernsthaft auf Verhandlungen einlässt. Wenn du dich hier umhörst, sagen alle, schaut euch doch mal an, was da an der Front passiert. Der geht nach vorne, der ist zurzeit in der Offensive, der erzielt Landgewinne. Warum soll sich dieser Mensch, den wir jetzt in den letzten 3 Jahren so kennengelernt haben, jetzt in diesem Moment ernsthaft auf Friedensverhandlungen einlassen? Die Skepsis hier ist enorm groß. So groß, dass ich sagen würde, die glauben nicht ernsthaft dran. Die spielen das mit, die bereiten alles vor, aber die glauben nicht ernsthaft dran, dass im Augenblick mit dem Putin sinnvoll zu verhandeln ist. Und deshalb, Stichwort Sanktionen, wird hier auch über Sanktionen weitergeredet werden. Man wird versuchen, die Amerikaner auch alle dazu zu bewegen, sich darauf einzustellen, dass man weiter militärisch und mit anderen Maßnahmen Druck auf Putin machen muss.
Ich würde dir völlig recht geben. Macron hat diese Skepsis deutlich formuliert, deutlicher als andere, den Friedenswillen von Putin öffentlich angezweifelt, Kritik dafür bekommen aus Russland. Und was die Sanktionen angeht, war ich Antonio Costa heute regelrecht dankbar, dass er das Stichwort aufgenommen hat nach dem Sondergipfel heute in einem kurzen Pressestatement von Lissabon aus, wo er war in dieser Videoschalte, als er sagte, wir müssen den Sanktionsdruck auf Russland aufrechterhalten. Wir arbeiten am 19. Paket. Das wurde mit einem Echo aus London versehen. Also ich glaube, dieses Thema wird von den Europäern in der Tat nicht liegen gelassen, auch wenn man lange darüber streiten kann, wie effektiv die bisherigen 18 Sanktionspakete waren.
Wir sprechen, wenn ich von Sanktionen spreche, dann meine ich auch nicht die europäischen. Ich spreche dann nur von den amerikanischen Sanktionen. Und das Dilemma, was du, Stefan, geschildert hast, oder diese Sichtweise, es wird eh nichts bei rauskommen wegen Putin, das ist doch genau das Dilemma, in dem auch Zelensky steckt. Und ich glaube, das erklärt auch, warum Zelensky gesagt hat, was Klaus ja auch erwähnte, notfalls eben auch ohne eine Waffenruhe, weil er gar nicht davon ausgeht, dass da jetzt möglichst bald schon was wirklich zustande kommt mit Putin. Das ist ja alles so vage. Und die Russen, wie gesagt, die Äußerungen bis jetzt lassen das nicht erkennen.
Dann ist das eine taktische Frage. Welchen Zweck hat das eben, sich mit einem an den Tisch zu setzen, von dem man letztlich überzeugt ist, das bringt nichts. Nächstes Stichwort, Sicherheitsgarantien. Das regt hier zurzeit ja die deutsche Szenerie wahnsinnig auf. Ganz Deutschland, jedenfalls die Medien, reden drüber, wann zieht die Bundeswehr Richtung Ukraine los. Und ich glaube, zu Recht hören wir aus der Regierung, das ist in so weiter Ferne. Ich glaube wirklich, man kann sagen, da gibt es keinerlei Planungen im Moment. Da sind so viele Zwischenschritte und auch da hören wir heute in den letzten Stunden immer wieder, bis wir an dem Punkt sind, müssen wir ja zunächst mal an dem Punkt sein, wo es eine Friedensvereinbarung gibt und wo sich das realisiert, was zunächst der Witkoff und dann der Trump auch nach dem Alaska-Gespräch gesagt hat, der Putin wäre dabei, und auch da die Skepsis ist riesengroß. Ich würde sagen, also wenn sich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer fragen, wie ist das jetzt mit Boots on the Grounds, deutsche Soldaten in der Ukraine? Das ist in dermaßen weiter Ferne. Das sind so viele Zwischenschritte, dass das fast eine Scheindebatte ist, die wir hier führen. Klaus wiegt bedenklich den Kopf.
Nein, ich schaue hier natürlich auf die NATO. Ich sehe den Termin. Morgen werden die Militärchefs der NATO beraten. Es gibt ein Debriefing, so wie es sie für die Staats- und Regierungschefs gegeben hat. Und dann wird man sich an dieses Thema machen. Denn hier, das darf man nicht vergessen, wird eine Grundvoraussetzung beredet, die wichtig ist für die Europäer, um überhaupt nachzudenken über ihren Beitrag in Sachen Sicherheitsgarantien. Und wir sind in einer Dynamik, in der erstmals Trump hat erkennen lassen, dass er bereit ist, sich an Sicherheitsgarantien, was auch immer das heißt, zu beteiligen. Halte es für sehr wichtig, diesen Faden weiter aufzunehmen und zu konkretisieren, ob das heißt Luftunterstützung, ob das heißt Hilfe bei den Daten, die die Truppen auf dem Boden brauchen, durch Satellitenkommunikation, all das, was für die Europäer nicht zu holen ist durch eigene Kräfte. Wenn diese Zusage da ist, dann kann man sich an die Vorbereitung für so etwas machen. Aber ich gebe dir völlig recht, für eine innenpolitische Diskussion, die jetzt Tag für Tag die Frage stellt, mit welchem Mandat und wie viele Truppen und wo genau kommen die her, ist es viel zu früh.
Ja, und es ist genau richtig, dass die Europäer sich da, die NATO sich da wirklich an diesen Faden klammert. Denn es ist ja auch nur ein Faden. Trump hat ja klargemacht, es werden auf jeden Fall keine US-Soldaten in der Ukraine irgendwann sein. Das wäre auch eine Riesenüberraschung gewesen. Am liebsten hätte er das ganze Thema ja schon lange den Europäern komplett überlassen, bevor er sich da jetzt, wie er das sagen würde, engagiert hat. Aber er kriegt ja auch, muss man hier in den USA sehen, Druck aus seinen MAGA-Anhängereien, die nicht begeistert sind, selbst von dem bisschen Verpflichtung, was Trump da vage eingegangen ist, dass in irgendeiner Form die USA beteiligt sein werden. Es gibt auch Druck, weil jetzt Außenminister Rubio und Witkoff, der Sonderberater, und J.D. Vance eben an einem Konzept mitarbeiten für diese Sicherheitsgarantien. Die Kritik ist, was haben die da zu suchen und wie kommt man überhaupt dahin, irgendwelche Beistandsgarantien in welcher Form auch immer auszusprechen. Das ist etwas, was Trump sicher auch im Blick hat.
Dann lass uns doch mal in die nähere Zukunft schauen, wenn die ferne Zukunft so ungewiss ist, wie wir das festgestellt haben. Was seht ihr denn jetzt an euren Standorten, du Doris in Washington, Klaus du in Brüssel, für die nächsten Tagen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, nächsten Wochen voraus? Und ich fand das interessant, Doris, um das noch anzufügen, ich fand das interessant, dass du gerade auch auf diese innenpolitischen Diskussionen hingewiesen hast, dass Trump da auch aus dem eigenen Lager möglicherweise unter Druck kommt.
Das Thema ist jetzt erstmal hier für Trump und sein Umfeld durch. Es gibt hier ganz andere Themen, die ihn viel mehr interessieren. Der Nationalgarde in Washington, die Veränderung der Wahlkreise überall im Land in republikanisch regierten Bundesstaaten. Deswegen, der Ball liegt jetzt woanders. Der Ball liegt jetzt vor allem in Moskau. Und ich glaube, hier wird man erstmal warten, was von dort kommt.
Also ich rechne mit einer Belebung der Diskussion im Kreis der europäischen Staaten, so wie es heute in einer Art Kick-off-Veranstaltung durch den Sondergipfel gemacht wurde. Das muss nicht heißen, dass das täglich fette Schlagzeilen hervorbringt, aber wir sind ja in einem Umfeld, wo das transatlantische Verhältnis auch im größeren Rahmen betrachtet werden muss. Donald Trump hat gestern mehrfach mit Blick auf von der Leyen auf das Handelsabkommen hingewiesen und alles in positiven Farben geschildert. Dieses Abkommen ist bei weitem nicht in trockenen Tüchern, wenn wir uns den Streit um die digitalen Plattformen anschauen, wo die Amerikaner Forderungen stellen, die eigentlich für die Europäer nicht akzeptabel sind. Und die Reduzierung der Zölle liegt so lange auf Eis. Also das kann jederzeit wieder eskalieren. Und Trump ist ein Meister darin, verschiedene Themenfelder miteinander zu verknüpfen. Und wenn schon nicht selbst zu verknüpfen, Ängste davor zu schüren, dass er es tut, da rechne ich durchaus noch mit Wolken, die da geschlagen werden. Zum anderen mit Differenzen innerhalb der Europäischen Union oder der Europäer. Wir haben es erwähnt, die Tatsache, dass die Ukraine hochgerüstet werden muss, für den Fall der Fälle bedeutet massive Investitionen mit europäischen Mitteln. Die Finanzierung der Europäer durch den Kauf amerikanischer Waffen wird Fragezeichen provozieren bei den Europäern, die sich eigentlich seit Januar vorgenommen hatten, die eigene Rüstungsindustrie hochzufahren, systematisch, um sich unabhängiger zu machen, auch von den Vereinigten Staaten. Und da gibt es Staaten wie Frankreich, die lange Zeit dafür plädiert haben, darauf zu drängen, in Europa Waffen einzukaufen und zu produzieren, nicht bei den Amerikanern. Das steht in einem Widerspruch zu dem, was gestern Schlagzeilen gemacht hat. Selenskyj wird dabei eine Rolle spielen. Also Gesprächsstoff und Grund für Differenzen gibt es in den nächsten Wochen sicherlich genug.
Und in Berlin sehe ich eigentlich drei Handlungsfelder der Politik für die nächsten Tage, für die nächsten 14 Tage mal, wenn wir diesen Zeitraum sehen, bis zu dem Trump jetzt avisiert hat, den bilateralen Gipfel Putin-Selenskyj. Das eine sind die Gespräche mit der Ukraine, in dem Sinne, ich glaube, man wird auf die einwirken und sagen, das kannst du nicht ohne Waffenstillstand machen. Und die Frage, wer kann der Facilitator, wie man da in der internationalen Diplomatie sagt, also wer kann das dritte Land sein, das da eine Gastgeberrolle spielt und sich dann damit möglicherweise auch vorbereitet auf eine Gastgeberrolle für die nächsten Gesprächsrunden, die sich ja dann anknüpfen würden unter Einbeziehung der USA und, wenn es nach den Europäern geht, der Europäer. Das Zweite, glaube ich, ist, dass man intensiv versuchen wird, diese Drähte in die USA weiter zu nutzen, in das Beraterumfeld, wo man jetzt intensive Beziehungen ausgebaut hat. Und ich glaube auch besonders zu Außenminister Rubio, den man da hier als eine zentrale Figur wahrnimmt. Also ich würde mal sagen, da steht eine Aufgabe für Bundesaußenminister Wadefuhl auch an, diese Beziehung intensiv zu nutzen, weil man den hier als jemanden sieht, der tatsächlich einen zentralen Einfluss in dieser amerikanischen Regierung hat und wenn irgendjemand auch einen Einfluss auf Trump hat. Und das dritte Feld wäre dann innenpolitisch, das ist die Koalition hier in Deutschland, wo im Moment natürlich auch bei den Linkerinnen in der SPD, wir haben heute Morgen im Deutschlandfunk Rolf Mützenich gehört, natürlich die Hoffnung besteht, dass da jetzt tatsächlich endlich dieser Weg eingeschlagen wird in Richtung Friedensverhandlungen, aber wo auch eine Ernüchterung entstehen kann, wenn sich das bewahrheitet, was man in der Regierung befürchtet, nämlich dass das nicht so schnell zu Erfolgen führt und wir dann bald wieder über Waffenlieferungen, über Sanktionen, über Druck auf Russland liegen. Das kann dann auch zu neuen Belastungsproben für die Koalition führen. Das werden wir alles weiter verfolgen in den nächsten Politik-Podcasts. Ich würde mal sagen, hier machen wir mal einen Punkt für heute. Und ich blicke nochmal auf einen anderen Termin voraus, der für unsere Hörerinnen und Hörer interessant ist. Denn wir machen wieder einen Politik-Podcast mit euch, mit Gästen, laden euch ein. Und zwar am 17. September in einen Ort, der heißt Meinersen. Klaus, Doris, wisst ihr, wo Meinersen ist?
Klingt norddeutsch.
Ich habe keine Ahnung.
Niedersachsen. Irgendwo zwischen Hannover, Wolfsburg, Braunschweig. Wir wollten immer mal aufs Land gehen und da machen wir es. Wir gehen aufs Land, da gibt es interessante Themen, die da auf uns warten. Am 17. September abends, wer immer mal nach Meinersen wollte, kommt dahin. Wer in der Gegend ist, kommt dahin. Das wird interessant. Wir sind da, freuen uns, wenn wir da euch treffen. Den Link zu den kostenlosen Tickets, den gibt es dann in den Shownotes. Und die Shownotes wiederum gibt es am besten in der Deutschlandfunk-App. Das war der Politik-Podcast für heute. Vielen Dank an unseren Redakteur, an Tom Funke und an Kante Püschel in der Technik. Viele Grüße nach Washington, nach Brüssel. Danke euch. Tschüss.
Danke dir, tschüss. Stefan. Ciao.
Tschüss.